Habe ich dich jetzt zugemacht? Nee.
Ich bin noch kein Tab in deinem Live. Das wäre so geil, wenn man so bestimmte Menschen wie so Tabs einfach so schließen könnte.
Also ich habe gestern erst gesehen, ich habe 115 Tabs gerade offen beim Handy.
Das ist krass. Stop it.
Ja, das ist halt immer so, wenn man da so rumwechselt, oder? Ist das bei dir nicht so?
Nee.
Ich bin da durch Zufall gestern drauf gekommen.
Ich kann nur den Kopf schütteln. Sogar dein Handy hat Mental Load.
Lass uns loslegen.
Okay, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese über den Juni 2022. Das halbe Jahr ist rum.
Bergfest.
Bergfest, genau. Und wir sprechen heute wieder über Bücher und Feelings. Wir sind nach wie vor Anne Sauer und Tina Lurz. Und ich bin ganz stolz, dass ich dran gedacht habe, uns nochmal vorzustellen. Ne?
Ich bin auch sehr stolz auf dich.
Wir sprechen über Bücher und Feelings und ich bin ganz gespannt, was für Feelings bei dir so dabei waren.
Mhm.
Bei mir zieht sich ein Thema so ein bisschen durch diesen Monat und das zeigt sich natürlich auch wieder in meiner Eisbrecherfrage und auch ein bisschen in unserem Monatsleserundenbuch, was ich ganz spannend fand. Ob ich es reinlesen wollte oder ob es wieder mal Zufall war, nee, wer weiß. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf diese Aufnahme.
Ich bin auch sehr gespannt, vor allem, weil wir uns ja das erste Mal seit langem wieder in echt sozusagen gesehen haben. Du warst ja in Hamburg, das heißt, wir haben schon relativ viel, also für unsere Verhältnisse viel Zeit miteinander verbracht und haben auch viel gesprochen und nicht nur alltagsnahe Themen zum Business gedöhnt, sondern auch sehr, finde ich, tiefgründiges, wie immer. Das heißt, dieses Mal ist es, also obwohl wir uns gesehen haben, obwohl wir viel gesprochen haben, bin ich trotzdem sicher, dass du mir jetzt wieder ganz andere Sachen erzählst, als du hier warst. Und deswegen, ja, let's see. Also du hast es gerade schon angeteasert, unser Monatsleserundenbuch. Dieses da war Zeit zu Flucht, da reden wir später drüber.
Genau.
Ich glaube auch, dass ich einen kleinen roten Faden habe. Jetzt habe ich dich dreimal nicht zu Wort kommen lassen. Sorry.
Alles gut.
Sprechen Sie.
Nein, ich wollte nur anmerken, ich finde, dass so ein Monat ja doch auch immer recht lang ist, ne? Und dass man dadurch ich gehe da immer durch viele Emotionen. Und die Emotionen der letzten, ich sag mal, Woche ist halt immer am präsentesten, wenn wir diese Aufzeichnung machen.
Auf jeden Fall.
Und wir haben uns ja jetzt doch auch schon wieder, wie lange ist es her? Eine Woche? Gute Woche, dass wir uns gesehen haben. Da kann schon viel passieren.
Da kann Wobei es aber passieren. Auch
damals, also damals, als ich in Hamburg war, auch das schon präsent war. Was sich bei mir eben so ein bisschen durch den Monat gezogen hat, was jetzt aber durch die recht kurzfristige Lektüre bei mir von Zeitzuflucht einfach noch ein bisschen festgesetzt hat, ne? Noch mal ein bisschen greifbarer vielleicht auch geworden ist. Und passend dazu habe ich natürlich auch wieder eine Eisbrecherfrage rausgesucht.
Komm, hau sie raus.
Sollen wir gleich mal starten,
Ich möchte dazu sagen, ich bin heute sehr emotional. Also mich bringt heute gefühlt alles zum Heulen, aber auf eine gute Art. Also so dieses, ja, ich sehe irgendwas, was andere machen, was ich cool finde, dann muss ich anfangen zu heulen. Ich lese irgendwas, was mich rührt, ich fange an zu heulen. Also in so einer Stimmung bin ich heute. Also ich bin sehr gespannt, was noch passiert.
Ja, großartig. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Meine Eisbrecherfrage lautet, inwiefern hast du dich in den letzten Jahren verändert? Diese Fragen immer, ich weiß, du sagst es jedes Mal, Anne.
Das macht mich komplett fertig. Vor allem, als du gerade uns vorgestellt hast und meintest, wir sind nach wie vor Tina und Anne. Und ich dachte nur so, sind wir es noch? Sind wir noch die gleichen, die wir vor einem Jahr waren? Sind wir nicht verändert? Sind wir die gleichen Menschen? So, da habe ich kurz gedacht, ob ich die philosophische Tür aufmachen soll.
Habe ich jetzt kannst du sie auch. Ich habe sie dir geöffnet, tritt hindurch.
Yes, hello, I'm in the room. Was, welche Zeitspanne? Letzte 5 Jahre?
Keine, letzten Jahren. Ach so, in den letzten Jahren. Also keine fixe Zeitspanne. Die kannst du dir auswählen, die Zeitspanne.
Okay. Tja, das ist natürlich jetzt spannend, weil ich heute Morgen, also am 1. Juli, einen Posting-Text verfasst habe für Instagram, wo ich verkündet habe, dass ich für einen Award nominiert bin, nämlich den Young Excellence Award, und habe dann dazu geschrieben, warum das für mich so besonders ist und habe so ein bisschen, ja, meine Vergangenheit aufgerollt von wegen Agentur, wie Fuchsbooks entstanden ist und was so in den letzten Jahren für mich passiert ist und warum das so, so bedeutend war. Und deswegen passt das ganz gut dazu, weil ich da heute Morgen auch echt lange drüber nachgedacht habe, was sich wirklich verändert hat. Und ich habe eigentlich den Satz in meinem Kopf formuliert, ich bin viel gesünder als vor 5 Jahren. Ich bin insgesamt viel stabiler. Also mich bringen natürlich immer noch Dinge irgendwie aus der Ruhe, das ist ja klar. Und ich bin immer noch am Struggle mit ganz vielen Punkten. Aber ich glaube, das Krasseste, was sich verändert hat, ist, dass ich in vielen Punkten besser Grenzen setzen kann und wertschätzen kann, was mir wirklich wichtig ist und das auch sehe, dass ich daran arbeiten muss. So. Sei es in Freundschaften, sei es in der Beziehung, in der Familie, auch für mich selbst, meine Gesundheit, da Konsequenzen zu ziehen und darauf zu hören, was so, ja, mein Körper und mein Bauchgefühl so von sich geben. Ich glaube, das ist das Maßgeblichste. Und ich bin ein bisschen woker geworden, was so die Welt angeht. Keine Ahnung, das ist tatsächlich so, dass ich so denke, krass, was war ich Anfang 20 noch so auf mich bezogen und wie hat sich so mein Blick auf, ja, andere Lebenswelten erweitert. Und das finde ich ganz cool, dass da halt immer noch was passiert. So, das sind, glaube ich, so die 2 Punkte. Mhm. Und bei dir so?
Ich habe nämlich natürlich dieses Mal überhaupt nicht vorbereitet. Was ich aber definitiv, oder was du jetzt auch so ein bisschen angedeutet hast, worin ich mich auch sehr wiedergefunden habe, ist, dass ich, oder ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren für mich, ich bin ein bisschen reflektierter in meiner Unwissenheit und in meinem Lernprozess, sagen wir es mal so. Also, wo ich vielleicht noch vor ein paar Jahren durch die Welt gegangen bin und im jugendlichen Leichtsinn dachte, so die Welt, ich erobere mir jetzt die Welt. So ungefähr. Bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen, vielleicht auch, ja, das klingt jetzt so, als wäre ich vorher nicht demütig gewesen. Einfach so ein bisschen eben reflektierter in Bezug auf eben das, was es noch zu lernen gibt, was noch vor mir liegt. Aber gleichzeitig auch dadurch bewusster. Im ja, Alltag, im Leben, und ich bin mir dieses Lernprozesses, sage ich jetzt mal, und dieser, worüber wir ja auch jeden Monat sprechen, ne? Wir sagen ja jeden Monat irgendwie, was wir dazugelernt haben, wie wir uns eigentlich auch ja jeden Monat ein bisschen verändern, so, ne? Und wie sich unsere Gefühlslage, unsere Einstellungen, wie sich das alles irgendwie ein bisschen anpasst und verändert und man dazulernt. Und dafür, glaube ich, bin ich sehr viel empfänglicher nochmal geworden. Das ist, glaube ich, was, worin ich mich jetzt bei dir so ein bisschen, was ich so ein bisschen weitergesponnen habe von dem, was du jetzt gesagt hast. Was ich auch ganz konkret gemerkt habe, wie ich mich jetzt wirklich im Vergleich zu den letzten 2, 3 Jahren verändert habe, ist, dass ich wirklich gemerkt habe, nach Hamburg jetzt auch, wo ich wirklich 3 Tage Hamburg, viele super coole Wiedersehen und Kaffee trinken und dann irgendwie ein Event, was ich organisiert habe mit BloggerInnen und ja, viel Socializing. Dann war ich noch auf einer Hochzeit direkt hinten nach, quasi auch direkt viel dorthin. Auf den Tisch. Und genau, das waren irgendwie so 4, 5 sehr intensive Tage, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe, während ich die erlebt habe und was super cool war. Aber was ich gemerkt habe, dass anders ist oder wie ich mich da offensichtlich gerade verändere, ist, dass ich dann am Sonntag in so ein kleines soziales Loch gefallen bin und gemerkt habe, wie krass ich da jetzt aufladen muss. Und das kenne ich von mir gar nicht. Also ich bin eigentlich immer, ich laufe wirklich auf Geschichten, auf Menschen, auf Begegnungen, auf Gesprächen. Das ist das, was mich wirklich erfüllt. Und das ist es auch immer noch. Aber ich merke, dass ich da jetzt doch wieder eine Auszeit eher brauche. Oh, da sitzt ein Vogel auf meinem Balkon. Im 6. Stock, Wahnsinn. Okay. Entschuldigung. Ja, dass ich auf jeden Fall so ein bisschen mehr Zeit brauche, um jetzt Zeit für mich, Me-Time und so, ne, Buzzword, Bullshit-Bingo. Aber dass ich auch, ja, einfach so ein bisschen vielleicht
jetzt mich da wieder rantasten muss, nachdem vieles einfach stillgelegt war und ich mich ja auch natürlich dran gewöhnt habe, wie wahrscheinlich viele da draußen, die jetzt auch zuhören, dass wir uns dran gewöhnt haben, dass da immer ein Bildschirm dazwischen ist und so anstrengend auch Bildschirme sind. So intensiv ist dann wieder der wirkliche Live-Kontakt gewesen. Voll. Und eben gerade dadurch, dass es jetzt so viele Menschen waren und das mich auch sehr positiv gepusht hat, ne? Also ich war so auf so einem High quasi. Und dann kam so erstens die Müdigkeit, die auch immer noch nicht ganz weg ist. Und dann eben so diese Ruhe. Da, als die da war, habe ich gemerkt, wie sehr ich sie brauche. Und das ist schon was ich jetzt eben akut gemerkt habe, wie sich da auch Corona und die Pandemiebedingungen, die ja schon immer auch noch da sind, muss man ja auch so sagen, ne? Wie sich das einfach auf ist es meine Persönlichkeit, ist es mein Verhalten, auf mich einfach ausgewirkt haben. Das fand ich sehr krass zu beobachten, an mir selber. Mhm.
Ja, ich kann das 100% verstehen, natürlich. Who you're talking to?
Ja, ich weiß.
Was ja dahinter steckt, ist, wie du sagst, diese komplette Überforderung, glaube ich, auch bei vielen, bei mir ist es jedenfalls oft so, mit diesen ganz, ganz vielen Reizen und mit den Erwartungen irgendwie, die man an sich selbst auch so ein bisschen stellt, ne? Immer on top zu sein und auch natürlich das alles machen zu wollen. Also meine Mutter sagt immer, positiver Stress ist auch Stress. Also alles, was sich irgendwie auch...
Das sagt unsere Hundetrainerin auch.
Ja, Reize, ne? Ja. Alles, was dich irgendwie... Ja, in irgendeiner Form was fühlen lässt und sei es total positiv und du bist gehypt und auch gerade was Socializing angeht, das kann total geil sein, an einem Tag irgendwie, wenn ich jetzt an mich denke, in einer Turnhalle zu sein mit super vielen anderen Leuten und alle tanzen und es ist Musik und alle sind gut gelaunt und man pusht sich und am nächsten Tag fällst du halt wirklich in dieses Loch, ne? Also nach so einem Tanzwettbewerb zum Beispiel war das bei mir immer mega krass, so von dem Euphorie-Level runter. Und dann bis zu dem Punkt, wo man auf einmal gar nichts mehr fühlt und so denkt, okay, krass.
Soweit ist bei mir dann auch noch nicht. dieser Sturz, dieser Fall war jetzt auch noch nicht ganz so krass, muss ich sagen. Aber ich habe gemerkt, dass ich dann, also Montag oder Dienstag, war ich nicht in der Lage, abends die Verabredung wahrzunehmen. Jetzt ging nicht. War mir alles irgendwie zu viel dann. Hab einfach gemerkt, ich brauche wieder ein bisschen Zeit, um hochzufahren. Und das tat jetzt auch ganz gut. Und
was hast du der Person gesagt, als du die Verabredung abgesagt hast?
Das war tatsächlich unser Buchclub. Entschuldigt, falls ihr hier zuhört. Ich habe gesagt, dass es mir gerade alles ein bisschen viel ist. Und also genau das, wie es ist im Endeffekt.
Das ist gut, ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, was sich bei mir verändert hat. Ich sage mittlerweile einfach ganz klar, warum ich nicht irgendwo hingehen will. Also wenn das vor allem Freunde, Freundinnen sind, die dich kennen, ist es ja easy. Die verstehen das. Aber ich versuche auch, wenn ich Jobanfragen ablehne oder generell Nein sage zu Dingen, auch wenn ich vielleicht vorher mich drauf gefreut habe und dann merke, okay, nee, das passt nicht oder ich krieg's nicht hin, es wird zeitlich einfach zu viel, dann versuche ich jetzt, und das ist anders als vor vielen Jahren, klar zu kommunizieren, warum ich das nicht mehr will, warum das nicht geht. So, und ich glaube, das ist mega wichtig. Also gerade bei so Freizeitstress-Geschichten, da einfach transparent zu bleiben, weil ich glaube, es geht super vielen so. Nicht umsonst gibt es ja diese mega vielen Reels und Memes und, weiß nicht, Witze im Internet irgendwie. Das Gefühl, wenn deine Freunde kurz vorher eine Verabredung absagen und dann ist die Person super happy, weil sie eigentlich auch gar nicht raus wollte. So, das kommt ja nicht von ungefähr. Also.
Ja, sehe ich ganz genauso und deswegen kommuniziere ich das schon auch eigentlich immer so. Es kommt halt bei mir wirklich nicht so oft vor. Ne? Das ist halt das, ist jetzt eben gerade irgendwie so ein bisschen was Neues und mal schauen, wo sich das hinentwickelt. Und oder es ist was Neues, dass es jetzt schon auftritt. Ja, naja, schauen wir mal.
Ja, ich verstehe es voll. Ich finde es trotzdem auf einer anderen Ebene sehr, sehr lustig, weil ich so denke, oh, sie hat
richtig. Endlich verstehe ich
dich. Ja.
Endlich verstehe ich dich, ja.
Ja, nee, aber ist ja, guckst du halt mal, ne? Wie es so wird. Alles vollkommen okay. Das ist definitiv, glaube ich, kann man festhalten. Wie kommen wir da jetzt wieder raus aus der Episode? Naja,
wir können über unser Monatsleserundenbuch kurz quatschen, weil das schon auch ein bisschen der Anreiz war, also die Frage in Bezug auf die Vergangenheit. Weil ich habe halt tatsächlich die Frage schon, also ich habe durch die Fragen so durchgeblättert und in meinem Kopf ist halt wirklich viel irgendwie gerade Vergangenheit und Vergänglichkeit auch und eben so.
Das ist doch mein Thema normalerweise. Interesting.
Ja, Wandel.
Spannend. Was ist da los?
Naja, das war jetzt einfach wegen dem Buch tatsächlich. Ich habe ja, wer uns auf Instagram folgt, monatslese.podcast, hat vielleicht gesehen, wir haben heute Freitag und ich habe am, wann habe ich das Buch wiedergefunden?
Donnerstag?
Mittwoch?
Mittwoch.
Mittwoch habe ich dieses Buch erst wiedergefunden, unser Monatsleserundenbuch. Und dementsprechend habe ich mich in den letzten 2 Tagen intensiv mit diesem Buch beschäftigt, um zumindest noch ein Stück darin zu lesen. Ich habe es jetzt so die Hälfte etwa geschafft davon, also habe es nicht ganz gelesen. Wie ich aber frohlockend erfuhr, hast du es auch nicht gelesen.
Psst. Ich dachte, wir behalten das für uns. Ja, aber ich bin noch dabei und ich werde es auch weiterlesen. So.
Genau, so geht es mir auch. aber deswegen ist es einfach gerade so ein bisschen präsent. Ich habe auch kurz vor der Aufnahme jetzt nochmal irgendwie ein paar Seiten weitergelesen und deswegen ist es einfach jetzt so ein bisschen in meinem Kopf. Und deswegen war auch, als ich diese Frage eben ausgesucht habe, so dieser Fokus so ein bisschen auf Vergangenheit. Normalerweise bin ich nämlich eher ein Mensch, der sehr, sehr, sehr in die Zukunft guckt und so alles, was vergangen ist, ist so cool, dass es da ist und ich schätze das sehr wert. Auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Ja.
Aber ich versinke überhaupt nicht in Vergangenheit. Also es sind natürlich so Momente, in denen ich irgendwie dann mal Recap und ach, damals war ja das und das und wie schön und auch mit FreundInnen.
So mal kurze nostalgische Momente.
Genau, kurze nostalgische Momente, definitiv. Aber und ich bin nicht jemand, der in der Vergangenheit lebt.
Versinkt. Das Thema hatten wir schon ab und zu, ne? Das ist irgendwie so ein beliebtes Ding bei uns. Und du hast ja auch in einer Folge gesagt, du würdest total gerne mal in die Zukunft luschern, ne? So, wo das so passiert. Genau. Und ich denke zum Beispiel, das ist auch eine Sache, die sich verändert hat. Ich denke fast kaum noch an die Zukunft im Sinne von, ja, ich muss jetzt das machen, damit es in 10 Jahren so und so ist. Das habe ich irgendwie aufgegeben. Genau, und das, ich glaube, das ist auch sehr gesund so. Das hatten wir letztes Mal in der Folge, glaube ich, dass man so einen gesunden Abstand zu Zukunftserwartungen hat. Oder wir beide haben die. Und deswegen finde ich es ganz spannend, jetzt mit dir über Zeitzuflucht zu sprechen tatsächlich. Mhm. Also unser Monatsleserundenbuch von Georgi Gospodinov. Übersetzt wurde das Buch aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann.
Also ich hätte niemals zu diesem Buch gegriffen, wenn du es nicht jetzt hier als Monatsleserundenbuch mir präsentiert hättest. Was ja cool ist, weil genau das ist ja schon auch so ein bisschen unser Ansatz hinter dem Monatsleserundenbuch, dass wir vielleicht auch mal über unsere normalen Lesegewohnheiten hinauslesen, auch zum Beispiel der Jugendthriller, den wir hatten. Das ist ja schon genau der Ansatz und ich bin tatsächlich auch sehr froh, dass du das ausgewählt hast. Ich möchte einen kurzen, hinten im Klappentext steht ein glänzender, hochpolitischer Roman, durchzogen von Verspieltheit und dunklem Witz. Da wollte ich es ja schon mal gegen die Wand klatschen. Ja? Also da habe ich wirklich gedacht, Anne, what the fuck? Und genauso am Anfang, du hast es in deinem, das hast du mir in Hamburg schon gesagt, dass du das markiert hast in deinem Buch, die erste Seite quasi. Tina wird's hassen. Ja, ich hasse es.
Korrektur oder Ergänzung auf der ersten Seite, also da, wo sozusagen die Widmung steht, wem dieses Buch gewidmet ist, da habe ich schon geschrieben, direkt upturn. Und dann habe ich, genau, wo da kommen so Seiten, wo ganz, ganz viele Zitate irgendwie kommen, die auch alle was mit dem Buch sicher zu tun haben. Und dann kommt irgendwie das erste Mini-Episödchen. Und da habe ich dann geschrieben, Tina wird's hassen. Weißt du, ich habe natürlich das Buch gelesen mit deinen Augen auch so ein bisschen, weil ich mich verantwortlich gefühlt habe, dir eine schöne Lektüre zu bescheren. Ich hätte so einen richtigen Mental Load dabei.
Ja, schön sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Aber vielleicht erzählen wir kurz, worum es geht. Ja. Es geht nämlich Und das ist eigentlich schon eine große Herausforderung, wie ich finde, das so ein bisschen zusammenzufassen.
Ja.
Aber im Endeffekt geht es um, ja, eine Person, Gustin, spricht man ihn, glaube ich, aus. Man weiß nicht, ob er existiert oder ob er eine, also damit geht es schon mal los, ob der Erzähler sich das ihn ausgedacht hat, weil er auch an einer Stelle sagt, er weiß nicht mehr, ob er zuerst Gustin kennengelernt hat und dann das Buch geschrieben hat oder andersrum. Deswegen, also es ist alles, und das ist eigentlich sehr sinnbildlich für dieses ganze Buch, so, zumindest soweit, wie ich es gelesen habe, bis eben etwa der Hälfte, weil man nie genau, oder ich wusste beim Lesen jetzt nie ganz genau, okay, was geht hier jetzt eigentlich ab? Was ist Realität? Was ist im Kopf? Was ist so wirklich... Also ich habe nicht alles verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, was ich verstanden habe, ist im Endeffekt, dass, also es geht um eine Klinik der Vergangenheit sozusagen, die eben der Flaneur, Gustin, eröffnet. Und da in dieser Klinik gibt es verschiedene Zimmer, die immer ein Jahrzehnt oder ein besonderes Jahr repräsentieren. Und der Erzähler des Buches ist der Assistent. Dann im Laufe des, genau. Also wird der Assistent,
diese Räume mit
der Geschichten diese Räume ausstattet und der dem Authentizität verleihen soll. Also der wirklich, er sagt selber, er ist vor allem auf der Suche nach den Gerüchen dieser Zeit und dieser Jahre. Und das finde ich schon mal sehr fein auch alles geschildert. Also ich mag grundsätzlich auch diese Welt, die da erschaffen wird, in der Art und Weise, wie sie sich mir darstellt. Also es ist ein sehr, sehr verkopft, um es mal jetzt vielleicht negativ auszudrücken. Also sehr verkopft, aber sehr fein, sehr ausgeprägt, sehr detailreich, finde ich. Aber mit großen Leerstellen an den Lücken, die dann Zweifel säen sozusagen. Was ist hier Fiktion im, ja auch schon wieder im Fiktion im Roman und Realität im Roman? Und genau, dann wird aus dieser Klinik im Endeffekt eine ganze Stadt, dann wird daraus, also es breitet sich aus sozusagen und es verändert sich. Und dann bin ich jetzt an dem Punkt, da weiß ich jetzt gar nicht, wie weit du eben schon gelesen hast, dass auch die PolitikerInnen darauf kommen, dass man doch ein ganzes Land oder ganz Europa in die Vergangenheit versetzen könnte und quasi diese Klinik nicht nur für Alzheimer-PatientInnen und deren Angehörigen erschaffen kann, sondern einfach für alle Menschen und so quasi Probleme aus der Welt räumt, indem man einfach alles einmal auf Reset, sage ich jetzt mal, drückt. Und dann gibt es ein Referendum, in dem in jedem Land über das Jahr abgestimmt wird, also ob es passieren soll und in welchem Jahr.
Und da wird es ja dann richtig spannend, finde ich, und auch insofern, so ging es mir, greifbar für mich. Also vorher ging es ja darum, dass er eben diese Klinik errichten wollte, um Alzheimer-PatientInnen einen Zufluchtsort zu geben und vor allem deren Erinnerungen, deren positive Erinnerungen an eine bestimmte Zeit wach zu kitzeln, damit die also sozusagen in den letzten Jahren ihres Lebens in einer Zeit verweilen, in denen es ihnen gut ging, in denen etwas Besonderes für sie passiert ist. Was ja erstmal unheimlich schöner Gedanke ist. Ne, so.
Was man ja schon auch so öfter gehört hat. Ne? Also, dass PatientInnen, die eben Alzheimer haben, in eine gewisse Zeit zurückversetzt werden, Geschichten eben von damals eben öfter erzählen, öfter hören und da ihnen das gut tut. Ne? Also das ist ja auch ein realer Ansatz, sage ich jetzt mal, der von dem Flaneur durch die Zeit hier umgesetzt wird.
Es spielt auch mit dem Thema, dass es immer mehr Leute betrifft und auch immer jüngere Leute betrifft, also so ein allgemeines Vergessen, so eine Krankheitswelle sozusagen. Auch da hier wieder, wie du meinst, man weiß nicht, was ist real, was ist nicht real. Also es beschreibt, also es liest dann auf einmal wie so eine Dystopie, als würden alle Menschen auf einmal irgendwie, ne, so in so ein Vergessensstatus kommen, Stadium kommen. Da musste ich zwischendurch ein bisschen an ein anderes Buch denken, Die Insel der verlorenen Erinnerung. Kurzer Schnelltipp-Joker an dieser Stelle. Mhm. Aber zurück zum Buch. Spannend ist ja auch, dass der Erzähler im Roman die Initialen GG hat. So wie der Autor. Ist ja erstmal für mich auch so ein Aha-Moment, aber ne, es verwebt halt auch so, er ist irgendwie der Erzähler, er erschafft sich diese Figuren.
Alles bisschen Meta.
Alles bisschen Meta. Und Ich frage mich natürlich, weil am Anfang habe ich geschrieben, Tina wird's hassen. Ich habe also ein bisschen mit deinem Kopf erstmal gelesen, dann habe ich es irgendwann geschafft, nur mit meinem Kopf zu lesen. Und ich war auch verwirrt hier und da tatsächlich, habe auch nicht alles verstanden. Aber ich liebe teilweise diese philosophischen Fragen und Gedanken rund um Erinnerung, Vergangenheit, wie verändert sich unser Gedächtnis, was passiert, wenn wir uns nicht mehr erinnern, was passiert mit anderen, wenn sie nicht mehr in unserem Gedächtnis stattfinden, so, also wie er damit spielt. Und das ist schon richtig schön und berührend, finde ich auch teilweise.
Das ist auch der Punkt, der mich jetzt in Kombination mit diesem politischen Aspekt, der jetzt eben gerade erst bei mir einsetzt, der mich da so ein bisschen ranhält, obwohl es mich unglaublich stört, dass ich nicht ganz alles verstehe. Das ist sowas, also das nervt mich tatsächlich ein bisschen. Also das ist mir teilweise dann doch ein bisschen zu meta und zu verkopft vielleicht hier und da. Aber wie du sagst, es sind immer wieder so auch Sätze, meistens dann auch aus dem Manuskript oder aus dem Buch von dem Protagonisten, die so philosophische Fragen reinwerfen, wie auch, wie viel Vergangenheit kann ein Mensch eigentlich ertragen? Oder was habe ich mir hier noch markiert? Also ich habe mir da schon so ein paar Sachen dann markiert. Ununterbrochen produzieren wir Vergangenheit. Wir sind Fabriken für Vergangenheit, lebende Maschinen für Vergangenheit. Wir essen Zeit und produzieren Vergangenheit. Und das allein schon, ja, dass wir gestartet haben, diesen Podcast aufzunehmen, ist Vergangenheit. Also nur vor jetzt einer halben Stunde oder was das jetzt ist, ne? Also dauernd produzieren wir Vergangenheit. Alles, was wir irgendwie erleben, ist gleich wieder Vergangenheit. Und solche Gedanken, das ist so ein bisschen so Brainfuck.
Jo.
Also da kann man so 100 Stunden drüber nachdenken und sich immer wieder drin irgendwie verlieren, ein Stück weit auch. Und das finde ich aber gleichzeitig total faszinierend an dem Buch. Und ich kann es auch nicht einordnen, den Roman. Also es ist so, ich kann es mit keinem Roman vergleichen. Es ist ein wirklich für mich sehr außergewöhnliches Leseerlebnis, sage ich jetzt mal, was ich so noch nicht hatte. Am ehesten könnte ich es vielleicht mit so Richtung Neil Gaiman grob in die Richtung vergleichen, was ich von dem mal gelesen hatte. Ich mag sehr gerne, werde auch weiterlesen und bin ganz gespannt, wie vor allem dieser politische Aspekt sich da dann noch weiter reinwebt und wie es dann am Ende aufgelöst wird, weil das Buch spielt ja an sich im Jahr 2020 und ist also überwiegend in Zürich, wo diese Klinik ist. Bulgarien wird immer wieder reingewebt, was auch das Heimatland des Erzählers ist. Also auch hier wieder die Referenz zum Autor. Ne? Genau, also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Freue mich aufs Weiterlesen und vielleicht hier auch der Hinweis an alle, die jetzt hier zuhören, sich denken, wisst, da kommt kein abschließendes Urteil. Wir haben beschlossen, dass wir das Buch in unserer Quartalslese auf Instagram nochmal dann zu Ende besprechen werden sozusagen. Ein kleines Fazit dann nochmal ziehen. Da die Infos dazu kriegt ihr auch auf Instagram monatslese.podcast. Also da
schaut mal darüber. Kann ich auch noch was zum Buch sagen? Ach, ja. Du hast jetzt eben gerade so.
Entschuldigt, ich habe direkt übergeleitet, ne? Ja, so ein Flow.
Ja, sehr gut. Ich wollte auch noch einen kurzen Satz vorlesen, weil der hat mir sehr gut gefallen. Und zwar, wenn es darum geht, wo sich die Zeit zeigt. Also wenn du man kennt es ja irgendwie, an was erinnerst du dich und in welchen Momenten erinnerst du dich an diese Situation? So, dass es ja kleine Dinge sein können teilweise. Und dann steht hier, die Zeit nistet nicht im Außergewöhnlichen. Sie sucht sich einen stillen und ruhigen Ort.
Ja, finde ich auch sehr schön.
Und das ist halt einfach so. Und ich mag das Buch tatsächlich, auch wenn ich am Anfang etwas skeptisch war, es öffnet sich mir immer mehr und ich freue mich auf die weitere Lektüre. Yes!
Ja, finde ich auch sehr schön. Einen super spannenden Gedanken fand, den ich so noch nicht hatte. An einer Stelle geht es mal darum, dass jetzt der letzte Mensch gestorben ist, der sich an die Person als Kind erinnert.
Ja.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber klar, wenn meine Eltern sterben, sind die wahrscheinlich, vielleicht weiß ich nicht, Tante, wer auch in welcher Reihenfolge auch immer, aber es wird einen Punkt in unserem Leben geben, an dem alle Menschen gestorben sind, die sich, als sie an die Kindheitsversion sozusagen von mir erinnern, zumindest aus der Erwachsenenperspektive, ne? Also und allein der Gedanke, das sind so Kleinigkeiten, die da irgendwie so nebenbei passieren und die dann in meinem Hirn gleich mal so kleine Explosion ausgelöst haben. Da musste ich, der Emoji mit dem explodierenden Hirn passte an vielen Stellen tatsächlich sehr gut, wie ich finde.
Ja, genau. Definitiv auch Gedankenexperimente. Ne? Was wäre denn wirklich, wenn wir das alle machen würden? Was wäre denn, wenn die Welt beschließen würde, okay Leute, jedes Land darf sich eine Zeit aussuchen, in der wir uns sozusagen einkapseln, weil die Erde geht unter, fuck it. Es wird nur noch schlimmer, wir bleiben jetzt einfach stecken. Wir verhalten uns alle so, als wäre es das Jahr 1994. Es geht ja auch so ein bisschen darum, eine Zuflucht zu finden für Menschen, die nicht mehr an die Zukunft glauben. Und das ist ja auf ganz vielen Ebenen sehr bewegend, finde ich, oder sehr direkt zum Nachdenken an. Und dieses Emoji, was du meinst, das kommt so nebenbei immer mal wieder, sei es irgendwie aus berührenden, persönlichen Perspektiven oder Gründen, wenn man an die eigene Familie denkt, an Vergänglichkeit, an was passiert eigentlich, wenn ich mich selbst nicht mehr an was erinnern kann. So dieser Verlust ist einfach unheimlich krass. Ich bin schon jemand, ich hänge schon an Erinnerungen fest. Also du ja auch, ne? Nicht in der Vergangenheit leben ist ja was anderes, als sich nicht gern zu erinnern. Und deswegen ist diese Vorstellung für mich schon schlimm. Und ich glaube, das ist etwas, was uns alle verbindet, denke ich. So schon irgendwie dieses sich festhalten wollen an Vergangenem.
Wäre das nicht dann genau das, was eben passiert, indem wir uns auf ein Jahr einigen? Also angenommen, wir einigen uns jetzt auf das Jahr 2005, dann hältst du dich doch genau an diesen Erinnerungen aus dem Jahr fest. Wäre das dann nicht genau das, was du dir auch ein Stück weit wünschst?
Ja, das meine ich ja gerade, dass das ja ein verlockend, also was wäre denn, wenn das wirklich
verlockend,
so
wär? Ja, okay, ich habe es jetzt verstanden, dass du das nicht cool findest, eben weil du die Erinnerungen ja behalten möchtest und das, weil du die Erinnerungen verlierst, wenn du auf das eine Jahr quasi fixiert bist. Aber gleichzeitig bewahrst du ja total die Idee, die Erinnerung an eben dieses Jahr, weißt du?
Aber es kommt auch nichts mehr Neues.
Brainfuck, ohne Scheiße. Brainfuck.
Und ich bin zum Beispiel, also ich liebe auch den Gedanken, dass noch so viel kommt. Also auch wenn natürlich irgendwie, weiß ich nicht, man kann jetzt sagen, die Welt geht unter und alles ist schrecklich. Natürlich ist nicht alles cool. Na klar, aber für mich, ich bin hier und ich weiß, da kommt noch was auf mich zu. Deswegen würde ich nicht in einem Jahr feststecken wollen. Das,
total.
Also es ist echt auf vielen Ebenen, man muss darüber nachdenken.
Obwohl da ja auch die Welt, also die Zeit würde ja nicht stehen bleiben, oder?
Ja,
würde das ja trotzdem weitergehen, aber an dem Punkt halt resettet sein sozusagen. Oh ja, Es geht viel auf jeden Fall um Vergangenheit, um Vergänglichkeit auch und über Zeit. Also so dieses Zeit... Mhm. Wie wichtig ist Zeit und wie schnell vergeht Zeit? Und das ist eben das, was ich am Anfang der Folge jetzt so angeteasert habe, worüber ich sehr viel irgendwie nachdenke, was die Zeit mit mir jetzt gemacht hat, auch die Pandemiezeit und wie schnell jetzt auch das Jahr wieder vergangen ist und was überhaupt so vergangene Zeit mit einem macht und auch Menschen, die da dazukommen, Menschen, die gehen. Und das ist alles so ein großes, ganzes, sehr sentimentales Gewäsch.
Das ist ganz ungewöhnlich. Ich fühle
aber der Juni war halt echt, es war einfach viel. Es war viel Gutes, auch manches eben nicht so Gutes. Und das lässt einen dann schon irgendwie nachdenklich werden, ne? Über Menschen. Ja, vor allem eben die Zeit. Das waren genau meine Themen im Juni.
Ich könnte mit einer Serienempfehlung weitermachen, die dazu tatsächlich auch ganz gut passt. Es geht auch ganz schnell. Kennen wahrscheinlich schon ganz viele, aber ich habe Russian Doll geguckt auf Netflix. Kennst du die?
Du hast es mir auch schon mal so erzählt, dass du die jetzt guckst und wolltest so von mir so Applaus hören quasi, dafür, dass du die endlich guckst, aber ich kenne sie nicht.
Ja, dann hol es doch mal nach, weil die ist nämlich gut. Es geht nämlich um eine Frau, die, also es ist im Prinzip täglich grüßt das Murmeltier, nur zeitgenössisch, super modern, super cool inszeniert und mit dem Aspekt, dass sie halt immer wieder stirbt. Also sie stirbt und wacht, also ist im gleichen Moment wieder genau da, wo diese Episode angefangen hat. Sie findet sich immer wieder am gleichen Punkt wieder und denkt so, fuck. Und es ist wie so ein Rätsel, was sie lösen muss. Warum ist das so? Und es ist tatsächlich, ja, am Anfang sehr, sehr lustig. Und dann wird es ab, es kippt irgendwie so und du spürst, okay, krass, also da steckt viel mehr drin, da sind viel mehr Themen drin, was da noch so eine Rolle spielt, wie guckt sie auf sich und auf ihre Leute und auf ihr Leben. Und es ist also sehr gut und ich freue mich auf die zweite Staffel. Russian Doll bei Netflix. Geht's ja auch um
ist
Zeit.
Ist notiert.
Ne? Linear oder nicht linear, relativ, wie ist das, Ananas und kann man schon mal machen. Sind auch nur so ganz kurze Episoden, noch ein Grund mehr, snackable.
Ja, snackable ist eh gut. Zeitzuflucht ist nicht snackable.
Nee, aber was snackable ist, ist ein Buch, was wir beide auf verschiedene Arten konsumiert haben in diesem Monat.
Ja, erstmal haben wir es auf gleiche Art und Weise konsumiert. Ich habe es nämlich als Hörbuch angefangen, um es dann nach, ich weiß nicht, einer Stunde oder so aufzuhören oder einer halben Stunde, wenn überhaupt, weil ich am liebsten das Hörbuch unterstrichen hätte. Und deswegen, genau, liegt jetzt hier die Printversion vor mir mit 12.000 Eselsohren, jede Menge Ausrufezeichen, Anmerkungen und Unterstreichungen. Und ja, da habe ich definitiv Redebedarf. Und es geht um Ich möchte lieber nicht, eine Rebellion gegen den Terror des Positiven von Juliane Marie Schreiber, erschienen bei Piper.
Und ich habe schon die Soundbox in der Hand, weil dieses Buch ist mein Crush des Monats.
Oh. Du bist so süß.
So, ja.
Sehr gut.
Aber es ist tatsächlich, also ich habe es nur als Hörbuch gehört. Ich möchte aber, dass ihr, also ich glaube, ich werde es mir auch noch mal kaufen. Weil ich habe so das Gefühl, ich habe das gehört und so bei allem, was ich gemacht habe, immer nur so nicken, so yes, preach on, habe ich gedacht und wollte es auch gerne unterstreichen und konnte es nicht. Deswegen, ja, erzähl doch gerne mal, worum es geht.
Ich erzähle, worum es geht und erzähle dann auch direkt, warum das so viel mit mir gemacht hat. Denn wie der Titel eigentlich schon sagt, geht es eigentlich darum, dass in der Gesellschaft dieser ja Zwang zum Glück so ein bisschen herrscht. Jeder ist auf der Suche nach dem Glück und rennt dem Glück so hinterher und alles muss toll und fröhlich und happy und eben good, glücklich sein.
Good vibes only.
Good vibes only und lach doch mal, dann wird alles besser. Bis hin zum, ein sehr plakatives Beispiel, dem Teeregal, in dem dann der Sei-glücklich-Tee steht und der Schlafgut-Tee und weiß ich nicht. Ne? Also immer alles schön im Imperativ und immer alles schön auf Optimierung aus. Ich bin an das Buch ein bisschen vorsichtig rangegangen, weil ich selber ich sehe mich selbst als sehr positiven Menschen und auch als sehr optimistischen Menschen. Und deswegen war das für mich so, okay, was kommt da jetzt, ne? So. Und deswegen habe ich auch, ja, nochmal selber reflektiert, wie ich gewisse Dinge, die sie da kritisiert, sehe. Und ob ich dann quasi auch zum Terror des Positiven gehöre oder ob ich wirklich alles ganz genau so unterstreichen kann, wie sie das da jetzt schreibt. Und bin aber zu dem Schluss gekommen, nein, ich gehöre nicht zum Terror des Positiven, auch wenn ich hier und da, also ich sollte mir definitiv hier und da noch eine Scheibe abschneiden von dem, was sie da sagt, weil es alles eben so sehr stimmt und weil ich doch auch hier und da so ein bisschen die, eins zum Beispiel, ja, dass sie sagt hier, alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch die schlechten, haben mich zu dem gemacht, die ich heute bin. Kritisiert sie ja auch so ein bisschen, so, ne? Aber das zum Beispiel sehe ich nicht so, dass das schlecht ist, wenn man das so sieht. Da stehe ich immer noch dazu, dass auch die Scheiße, durch die ich gegangen bin, irgendwie was gebracht hat, sozusagen. Und wenn es eben nur Erfahrung ist. Also im Endeffekt sagt sie wirklich, sie sagt, uns kann es auch mal schlecht gehen. Und es ist in Ordnung, wenn es uns mal schlecht geht. Wir können das zeigen, wir sollen das zeigen, wir müssen das zeigen, weil nur dann wiederum kann es uns auch ein Stück weit gut gehen. Ja, so sehr kurz runtergebrochen. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt zu viel unterschlage.
Nee, aber das ist vor allem, was ich spannend finde, ist das aber nur gefühlt nur ein Aspekt aus diesem Buch. Und da war ich so mega überrascht, weil ich dachte nämlich, das geht nämlich genau in diese Richtung, dass es irgendwie ein Buch ist, was so für Menschen meiner Generation irgendwie das so aufgreift und sagt, warum oder woran liegt das, dass wir so sensitiv sind und irgendwie Dinge nicht machen wollen. Und dann war ich sehr überrascht, dass sie aber auch noch mega viel mit einbaut, was Historie angeht zum Beispiel. Also Stichwort, dass früher im Krieg zum Beispiel Soldaten unter Drogen gesetzt wurden, Drogen, die sie euphorisierend machen, also Meth unter anderem, damit die gewaltbereiter sind. Und warum das eigentlich für uns absolut ungesund ist, in einem dauerhaften Glückszustand zu sein, also auch Stichwort Borderline oder was passiert mit Menschen, die nur glücklich sind, was passiert? Sie nehmen ihre Umwelt nicht mehr so wahr, wie sie ist und können demnach keine rationalen Entscheidungen mehr treffen und sind eventuell nicht so empathisch wie andere, die realistischer und in Anführungszeichen negativer durchs Leben gehen. Und das finde ich total interessant, dass sie da so viel auch neurologische und auch Konsumkritik, ne, massive. Also das ist ja auch ein Punkt, es war so ein Reminder an mich auch nochmal, okay, ein bisschen genauer darauf zu achten, wie wird mir denn was verkauft? Also Unternehmen, ja, die sozusagen damit werben, damit geht es dir besser.
Ja.
In welchen Punkten auch immer, ne? Also sei es Schlafgeschichten, irgendwelche Therapiedecken, sei es Hautpflege, Duschgel, ne, was du eben meintest.
Dieser ganze Optimierungswahn einfach. Ja, es ist alles irre. Immer besser, toller, schneller, weiter.
Ja, so. Ja, und nicht nur Optimierung, sondern ich finde eigentlich einen Zustand, der okay ist, noch okayer machen zu wollen oder anders gesagt, was zu reparieren. Ich glaube, das ist das, was ich meine, dass es das Gefühl ist, eine Sache bei dir stimmt nicht, reparier dich selbst. Und das finde ich krass, also diese Erkenntnis. Ja. Und in dem Buch, wie gesagt, super viel drin. Also sollten
kritisch
alle lesen.
Kritisch habe ich am Anfang dann auch erst noch gesehen, dass sie auch Therapie und so Beratungsangebote ein bisschen als,
so Coachings,
also habe ich erst so gelesen, dass sie es eben so ein bisschen als übertrieben ansieht, dass jetzt gefühlt jeder zur Therapie rennt, mal also sehr plakativ jetzt gesagt, aber es relativiert sie später dann sowieso, indem sie dann auch sagt, natürlich brauchen, da ist es gut. Und
ja, sie löst das gut auf.
Genau, sie löst es gut auf, aber das war teilweise dann schon so, dass ich mir dachte, okay, ganz so einfach ist es vielleicht an der Stelle dann auch nicht, zu sagen, jetzt ist schön, dass ich mal traurig bin, ne? Also deswegen, es gab hier und da schon so ein paar Punkte, wo ich mir dann dachte, da wollte sie, glaube ich, auch sehr im Schreiben nochmal einen Punkt machen, ne? Und das sehr, eben plakativ rausstellen, vielleicht auch ein bisschen provokant formulieren. Aber wie gesagt, sie löst es sehr gut auf am Ende dann nochmal, so dass dieser Kritikpunkt nicht mehr valide ist von meiner Seite.
Ja.
Aber da waren schon so ein, zwei Formulierungen, wo ich dann so dachte, nicht.
Ja, spannend.
Aber definitiv ein Buch, was man lesen sollte.
Voll, unterstreiche
ich. Was ihr lesen sollt.
Dick und fett. Ich fände auch, das gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen traurig sein und negative Einstellung. Und das habe ich zum Beispiel total mitgenommen, eher so diese Kategorie negative Einstellung, warum das von vielen ja so kritisiert wird, von wegen, ja, sei doch nicht so negativ, aber welche Vorteile hat das überhaupt, negativ eingestellt zu sein? Und auch der Aspekt, den sie anbringt, dass Veränderungen durch Wut und negative, also Bewusstsein entstanden ist. Also dass nur dann Menschen etwas in die Hand nehmen und im Kollektiv verändern können, wenn sie sich eingestehen, das, was nicht läuft. Und das ist ja auch so ein Antrieb, ne? Also
total. Ja,
ach, ich fand's ganz wunderbar und ich bin auch gerade überrascht, wie viel dann doch hängen geblieben ist, obwohl ich es nur als Hörbuch gehört habe.
Ja, nee, da ist einiges hängen geblieben. Ich habe für mich auch so ein bisschen mitgenommen aus dem Buch meine grundpositive Einstellung, die ich nicht vergessen werde oder über den Haufen werfen werde jetzt, hier und da einfach ein bisschen zu hinterfragen und vielleicht auch nochmal mehr die negativen Emotionen oder länger die negativen Emotionen zuzulassen. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der das total verneint und überhaupt gar nicht zulässt und so, aber ich finde schon sehr schnell dann von dem Gefühl der Überforderung oder so, sehr schnell komme ich dann in so einen Aktivismus rein und will, mach dann und fokussiere mich darauf und lass dann, glaube ich, eben so einen Punkt der Traurigkeit oder auch eben der Ruhe, der mal runterkommen, nicht so ganz zu. Und das ist was ich aus dem Buch auf jeden Fall mitgenommen habe, dass ich da mir das vielleicht nochmal bewusster dass ich das bewusster zulasse hier und da. Auch wenn ich eben, wie gesagt, grundsätzlich jetzt nichts an meiner Einstellung ändern werde wahrscheinlich, weil ich die jetzt, wie gesagt, auch nichts mit positivem Terror zu tun hat. Aber ja, bewusster sein in dem Negativen auch. Das ist, glaube ich, so das, was ich mitgenommen habe.
Finde ich eigentlich schön. bewusster negativ ja. sein. Aber ich habe da auch drüber nachgedacht und das bringt mich aber auch so ein bisschen zu einer Frage, die ich dir heute stellen wollte. Mhm. Weil ich habe, also mir wurde zum Beispiel...
Ganz was Neues.
Ja. Ich habe über eine Sache nachgedacht, weil wir uns ja auch viel über unsere Jobs unterhalten und über Business und irgendwie wofür wir was machen, wofür wir brennen sozusagen, was uns antreibt. Und das ging so ein bisschen ineinander mit ganz vielen anderen Impulsen, die ich bekomme diesen Monat, was meine Arbeit früher anging und was jetzt so ist. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet mir eigentlich Erfolg und also demnach auch dir? Also was ist eigentlich Erfolg? Warum das jetzt was mit dem Buch zu tun hat, ganz kurz, wenn du nachdenkst. Mir wurde früher immer gesagt, ich bin ja so positiv und egal, was passiert, ich kriege das schon hin. So. Und irgendwann ist das so gekippt, wo ich meinte, nee, ich will das nicht einfach positiv lächelnd durchziehen, ich will was verändern. Und deswegen bin ich da, wo ich jetzt halt bin, was ich jetzt so mache und damit geht es mir gut. Was ganz viel mit Job zu tun hat. Weißt du, was ich meine? War das wirr?
Noch nicht ganz. Also du...
Ich habe aufgehört, immer nur positiv zu sein. Mhm. Und dadurch habe ich was verändert, weil ich gemerkt habe, mir geht es nicht gut, also verändere ich was. So. Und wegen Erfolg ist, weil ich früher immer sehr dem... Man hat was ja gemacht, um Erfolg zu haben, also Karriere, ne, so ein bisschen voranzukommen, weil das wurde als Erfolg. Damit war ich erfolgreich. Mhm. Und das betrachte ich jetzt gar nicht mehr so. Sehr komplexe Gedankengänge, aber...
Ja, schon mal jetzt bei dem ersten Punkt eingehakt, weil du sagst, dass du nicht mehr alles positiv gesehen hast und dadurch Veränderungen herbeigeführt. Also das ist für mich was nicht unbedingt, das ist aber vielleicht auch in meinem Kopf, was nicht unbedingt, das eine schließt für mich das andere nicht aus. Ich kann auch positiv denken oder positiv eingestellt sein und trotzdem was verändern, weil ich ja das Negative oder das, was vielleicht nicht optimal ist, trotzdem sehe. Aber ich gehe dann daran, eben mit der positiven Einstellung, dass ich es verändern kann und will. So, weißt du? Das ist, glaube ich, da zeigt sich wahrscheinlich wieder der Fokus, dass ich es als positiv beschreiben würde und du es aber als negativ beschreiben würdest. Weißt du, wie ich meine?
Ja, nee, rückblickend auch. Also jetzt würde ich auch sagen, positiv denken im Sinne von, ich kann was verändern und ich habe keine Angst davor, positiv. Mhm. Aber was ich meine ist, dass ich mich gelöst habe von dem, ich sag mal, lapidar formuliert, da beißen wir die Zähne zusammen, da gehen wir zusammen durch, das wird schon, obwohl wir eigentlich wissen, die Hütte brennt. Und das ist ja das, was sie im Buch auch hat. Also dieses immer positiv runterdrücken, was sich negativ sozusagen in dir aufwallt.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich, worauf du hinaus willst. Bei mir ist trotzdem, glaube ich, dass... Wie kann ich denn das formulieren? Weil, ja, eigentlich meinen wir das Gleiche, aber ich glaube, ich denke das ein bisschen anders als du. weil ich jetzt auch... Ich würde jetzt nämlich sagen, gerade wenn wir jetzt auf Erfolg oder ich sage jetzt mal, ob was jetzt geklappt hat oder nicht, sagen wir mal so, die Art von Erfolg, dann würde ich schon sagen, dass ich das durchziehe und gucke, dass das funktioniert und dass das läuft und dass das für mich, also dass das, ja, das soll das Ergebnis sein. Aber der Weg dahin ist nicht ein, ich lächle nett und freundlich und ha und toll und alles und so, sondern da bin ich dann schon so, dass ich auch sage, hey, also das wird jetzt aber eng. Ich sehe das nicht als durchweg Zähne zusammenbeißen und durch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ja, ich glaube, wir verlieren uns da gerade ein bisschen. Ich glaube, was ich vielleicht nicht dazu gesagt habe, dass es mir um einen langen Zeitraum geht. Also einen Zustand, den man über lange Zeit sozusagen so betrachtet, wie da gehen wir durch. Also nicht das Projekt bezogen, dass es mal zwischendurch anstrengend ist, sondern dass du über einen längeren Zeitraum halt irgendwie das unterdrückst. Okay. So.
Ja, dann habe ich das falsch verstanden. Das ist dann, glaube ich, was, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dieses, worauf läuft es eigentlich alles hinaus? Ne? So dieses, wofür machen wir das eigentlich alles? Und was ist so dieses, jetzt müssen wir noch durch den, ich weiß gar nicht mehr, welcher Monat das war, wo es dann hieß, da müssen wir jetzt noch durch und dann haben wir es geschafft. War es der Dezember oder was, der Januar oder ne?
Wurscht.
Das ist definitiv auch was, ja. Und da bin ich 100.000%ig bei dir. Und da sind wir, glaube ich, bei dem, was wir vorhin auch hatten, im Moment leben und eher nach vorne schon auch gucken als nach hinten. Das ist da, glaube ich, so ein bisschen meine Einstellung. Ich gucke, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt, in dem ich jetzt jetzt bin, dass das alles möglichst gut ist und dass ich jetzt nicht mehr denke, okay, 2 Wochen noch durchhalten und dann wird's toll. Klar passiert es hier und da und klar denkt man sich, okay, jetzt noch 2 Tage in dieser Woche und dann ist durchatmen. Im Kleinen wird es, glaube ich, nie passieren, also bin ich zumindest weit davon entfernt, dass ich das niemals sagen werde oder dass ich niemals auf irgendwas hinfiebern werde. Aber dass im Großen und Ganzen der Zustand ein positiver sein sollte oder ein zufriedener, sagen wir es mal so, ein grundsätzlich zufriedener und kein dieses Jahr muss ich noch schaffen oder diese Zeit muss ich noch schaffen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig.
Und was bedeutet jetzt Erfolg für dich?
Auf Arbeit bezogen?
Nee.
Zufriedenheit.
Ja.
Also im Reinen sein.
Mhm.
So. Also auch in Bezug auf den Job, mir geht es nicht um die größten, tollsten, besten Projekte, um das meiste Geld, um die meisten Dinge, die ich schaffe oder sonst was. Es muss sich gut anfühlen, es muss Spaß machen und es muss zu mir passen. Ja. Und ich arbeite oder ich kann zum Glück arbeiten, wie ich möchte oder wie ich mich damit wohlfühle. Und auf die Art und Weise, wie ich mich wohlfühle und arbeite ja auch auf die Art und Weise mit anderen zusammen. Und das fühlt sich einfach gut an. So, und deswegen ist das für mich schon eigentlich der größte Erfolg, sage ich jetzt mal ganz unabhängig eben jetzt von Projekten oder Geld oder sonst was. Und das auch aufs Leben bezogen. Ne? Also wenn das grundsätzlich funktioniert und das sich gut anfühlt. Es gibt aber immer bei mir auch Punkte, an denen ich sage, okay, da muss ich jetzt dran arbeiten. Also das ist auch ganz klar, auch wenn viel positiv ist und zufrieden ist und erfolgreich in dem Sinne, gibt es immer einiges, auch was, klar. Ja, was eben noch in der Mache ist. Ne?
Aber das ist ja vollkommen okay. Du bist, also ich glaube,
geht, glaube ich, auch gar nicht anders.
Nee, und das, der Unterschied ist ja auch einfach, du bist halt jetzt dein Projekt, ne? So im Großen und Ganzen. Wie verzweigt auch immer man das betrachten will. Ich hatte auf jeden Fall, und warum ich darüber nachgedacht habe und warum ich das so schön fand und warum mir das auch nochmal so wichtig war, mit dir darüber zu sprechen, weil du mich ja auch sehr begleitet hast in den letzten Monaten und auch ich dich, ne, so auf unseren verschiedenen Pfaden sozusagen. Und ich glaube, wir haben da schon viel in der Psyche mit rumgewühlt bei der jeweils anderen. Deswegen ist das halt einfach ein Thema zwischen uns beiden. Und ich hatte neulich so einen ganz kurzen Moment, ich bin irgendwo entlang gelaufen. Ich glaube, genau, ich habe einen halben Tag frei bekommen. Ich war gebucht für eine Agentur und war relativ schnell fertig und die hatten keine To-Dos mehr für mich. Also haben wir gesagt, okay, komm, halber Tag nur berechnen und raus. Und dann bin ich wirklich rausgegangen, um ein bisschen was einzukaufen und hatte auf einmal so einen Moment von krass, dass ich das gerade kann, dass ich das gemacht habe und in dem Sinne Erfolg habe in dem, was ich tue, dass ich jetzt hier einen kurzen freien Nachmittag habe. Weißt du, so was total Banales eigentlich, aber es hat mich so wie so eine Welle von Zufriedenheit irgendwie erwischt. Mhm. Und da musste ich an dich denken und dachte irgendwie, dass mir alles, was mir vor 5, 6, 7 Jahren bei dem Buzzword Erfolg irgendwie vielleicht gekommen wäre, in vielen Dingen einfach so egal geworden ist.
Mm.
Und das war irgendwie ganz gut.
Ja.
So.
Ja, das ist aber auch das, was ich am Anfang ja auch meinte. So, ich laufe auf Geschichten und auf Menschen und auf Begegnungen und so. Und das ist, glaube ich, auch da viel. Also, das ist so meine Motivation ist viel aus dem heraus, was ich mag. Einfach und was mir auch selber Freude bereitet und aus Kreativität und aus, ja, positiven Gefühlen, sage ich jetzt mal,
ja,
wieder bei dem Buzzword zu sein. Und nicht unbedingt eben die Standards, die vielleicht andere berechnen würden, die benutzen würden, die Senior-Position oder die weiß ich nicht was Position, also ne, so Dinge auf Papier. Und da, mir geht es dann eher um die Geschichte dahinter, um die Arbeit als solche daran, als um, ja, vielleicht so KPIs und, obwohl die auch wichtig sind oft.
Ah. Ja. Also all in all habe ich tatsächlich irgendwie in diesem Monat, ich glaube, mein Feeling-Game war ein bisschen stronger als mein Reading-Game. Ich war von vielen Büchern, die ich angelesen habe, eher so ein bisschen Fand ich irgendwie nicht so geil. Aber es gab noch eins, was ich jetzt doch noch flott empfehlen möchte. Ich habe es schon anderweitig gemacht, aber es ist tatsächlich eins, was perfekt gerade auch in diese, ja, für alle, die jetzt immer wieder nach Sommerlektüre fragen oder für die, die fragen, ich brauche was Leichtes, was mich aus einer Leseflaute auch rausholen kann. Für euch habe ich ein Buch und zwar, jetzt wollte ich gerade die Kamera halten.
Mal wieder.
Und zwar ist das Dodie Smith, Nur der Sommer zwischen uns. Neu übersetzt von Stephanie Mierswar. Das Buch ist schon 1948 erschienen das erste Mal und wurde jetzt wieder neu übersetzt und ist tatsächlich ein kleiner Klassiker. Es geht um eine 17-Jährige namens Cassandra und Cassandra schreibt quasi Tagebuch. Sie vergeschichtlicht alles, was mit ihrer Familie passiert, mit sich selbst. Und das ist eine Familie, die auf einem ziemlich heruntergekommenen Schloss lebt, weil sie einst wohlhabend war, jetzt eher nicht mehr so. Und alle Figuren in diesem Roman sind auf jeden Fall super speziell und toll gezeichnet. Und wie Cassandra, diese 17-Jährige, mit was für einem Humor und mit was für einer, ja, irgendwie Purheit, die an alles rangeht, das macht unheimlich viel Spaß und ist sehr, auch einfach schön. Aber auch lustig. Also ich habe es wirklich sehr, 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 sehr gerne gelesen. Man kann auch hier und da so ein bisschen hinterfragen, was hat sich denn so verändert seit den 30er Jahren, wo das Buch halt spielt. Ist auch ganz spannend, so mit einem feministischen Blick darauf zu gucken. Mhm. Also ne, es ist jetzt nicht nur, dass ich jetzt sage, alles Chico, sondern da kann man schon ein bisschen genauer hingucken. Aber die sind, also vor allem Cassandra, die hat's schon, die ist schon cool. Die hat irgendwie schon einen ganz coolen Blick. Und ja, von daher, Nur der Sommer zwischen uns. Könnt ihr euch auf jeden Fall noch gönnen für lange Abende auf dem Balkon oder auf dem Sofa oder wo auch immer ihr euren Sommer verbringt.
Aber ein spannender Aspekt möchte ich ganz kurz einmal reingrätschen. Kann ich jetzt bitte auch, würde den Schnelltipp-Joker ziehen, aber weiß nicht, ob es ein absoluter Tipp in dem Sinne ist. Ich hatte nämlich auch dieses Erlebnis von wegen spannend, wie es ist in der, also wie der Unterschied ist zwischen jetzt, wenn man es jetzt liest oder hört, mhm, in meinem Fall ist es nämlich ein Hörbuch, und der Zeit, in der es geschrieben wurde. Weil ich immer auf langen Autofahrten mit meinem Freund zusammen hören wir immer Krimi-Hörbücher. Und dann haben wir gerade eine Reihe aus Schottland entdeckt. Hamish Macbeth von M.C. Beaton. Und das ist eine schottische Schriftstellerin. Das ist so ein bisschen. Beaton?
Das ist ja wohl ein Scherz.
Nee, M.C. Beaton. M.C. Beaton.
Okay.
Und da habe ich auch sehr oft, also ich glaube, es ist jetzt der vierte Band, den wir hören, weil die auch alle nur so 4-5 Stunden lang sind. Und da sind ganz oft so Sachen, auch so wirklich sexistische Kommentare teilweise drin, wo dann irgendein Mensch, irgendein Mann einen Kommentar über die Optik von den Frauen irgendwie macht oder das Kleid, was aber schlecht ausschaut oder weiß ich nicht, oder halt so Geflogenheiten. Und das, ich hab dann recherchiert, weil ich das halt auch nicht, mir sagte die Reihe tatsächlich auch nichts, und habe dann ein bisschen recherchiert, und das ist aus den 80ern ist sie gestartet.
Ach, geil.
Ja, deswegen, wenn man muss das natürlich dann in dem Gesichtspunkt quasi oder mit dem Kontext hören, dass das jetzt heutzutage hoffentlich niemand mehr so schreiben würde oder sich die Männer jetzt nicht unbedingt mehr so verhalten würden. Aber da hatte ich auch so dieses Erlebnis, ne? Dieses krass, wie sich das dann doch auch ändert, in denen du, ja, sind ja doch auch 40 Jahre seitdem, ne? Und wie da auch eine Frau über andere Frauen geschrieben hat, ne? Weil es Schriftstellerin ist. War ganz spannend. Deswegen auch für die Reihe jetzt keine absolut uneingeschränkte Empfehlung, aber es hat so ein bisschen Miss Marple-Vibes, aber auf Schottisch.
Okay, why not? Also ich bin auf jeden Fall ready für einen besseren Lesemonat. Und nach all der Leseflaute und irgendwie leichte Lektüre, ich habe jetzt bei mir ein bisschen Bock auf was mich ein bisschen innerlich fordert auch. Also ich bin sehr gespannt auf deine Vorschläge zum Monatsleserundenbuch.
Zwei, glaube ich, beide auf ihre Arten und Weisen sehr fordernd sind. Mein Lesemonat war gar nicht so schlecht. Freue mich trotzdem aufs neue Monatslesebuch. Und alles, was ich sonst noch so gelesen habe im letzten Monat und in den Monaten davor, werden wir ja eh eine Halbjahreslese auf Instagram live bequatschen. Von daher, lass uns lieber zur nächsten Lektüre kommen und zu den beiden Büchern, die ich ausgewählt habe, von denen du dich jetzt für eines entscheiden kannst. Sie sind beide dünn, beide haben unter 250 Seiten, beide sind aus einem Indie-Verlag. Beide sind von Frauen geschrieben, überwiegend.
Ja.
Sie sind aber sehr, sehr unterschiedlich, denke ich. Und sie haben beide einen gewissen Bezug auf, also sehr oberflächlich, auf unser letztes Monatslesebuch. Und da ist jetzt der Unterschied. Das eine ist nämlich ein bisschen utopisch. Das andere hat ein Quote auf dem Buchrücken, was sich um Zeit dreht. Mehr kriegst du nicht.
Oh, ich will mich richtig entscheiden.
Ich glaube, beide geben uns sehr viel Diskussionspotenzial für uns, glaube ich.
Ich will das auch noch mit der Zeitquote.
So, mit dem Zeitquote, okay.
Ja.
Dann lesen wir Nevermore von Cécile Weißbrot aus dem Weidle Verlag. Übersetzt aus dem Französischen von Anne Weber.
Ja. Gut, gut. Da hast du es wieder mit eingebaut.
Ich habe es wieder mit eingebaut.
Frechdachs.
Ja,
keine Regeln festgelegt.
Keine Regeln. Nein, ich habe da einfach Bock drauf und ich glaube, dieses Buch ist auch sehr sprachlich sehr spannend, weil es ums Übersetzen geht und auch immer wieder englischsprachige Teile mit eingewoben sind und ich glaube, es ist sehr fein und da können wir, glaube ich, gut drüber diskutieren. Wurde ja auch ausgezeichnet.
Okay.
Die Übersetzung vom Leipziger Buchpreis.
Nice.
Ich freue mich drauf.
Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Werde ich mir direkt besorgen.
Hier steht hinten drauf, die Zeit ging vorbei, endgültig, und man fand sich am anderen Ufer wieder, ohne etwas von der Überquerung gemerkt zu haben.
Aha. Oha. Gut. Oha. Ich habe das Gefühl, das wird uns... Ja, ich freue mich.
Es cool. wird uns fordern. Told you.
Ja, finde ich gut. Ich habe Bock drauf. Ich bin gewillt. Ich habe Bock, wieder in Geschichten reinzustößen, in sprachlich herausragende Literatur. Die Herbstmovies kommen. Jetzt geht's. Zack, zack, zack. Ich will lesen.
Ja, so. Dann machen wir gerade noch mal schnell eine aus dem Frühjahr, ne?
Das ist egal. Das macht nichts. Solange es mich sozusagen keep going, ne? Wenn das ein gutes Buch ist, dann bin ich im Modus. Das war also die Monatslese über den Juni 2022. Wir haben schon gesagt, es gibt bald die Halbjahreslese auf Instagram. Guckt einfach bei Instagram auf monatslese.podcast, wann, wo, wie. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin zuhört und zuguckt. Und darf ich noch kurz Werbung für mich machen?
Ja, du musst unbedingt Werbung für dich machen. Ich bitte darum.
Du kannst ja Werbung für mich machen.
Ich mache Werbung für dich.
Ja, okay.
Anne Fuchsbuchs Sauer. ist nämlich beim Young Excellence Award des Börsenvereins nominiert und ab dem 1. Juli bis zum 17. Juli kann man für sie abstimmen. Also wir packen den Link hier zur Abstimmung direkt mal in die Shownotes. Stimmt mal für die liebe Anne, dass die hier diesen Award einfach mal eben mit nach Hause nimmt, ne? Das wäre sehr schön. Dauert auch gar nicht lang, die Abstimmung. Es sind ein paar Klicks. Und da würdet ihr uns beiden eine sehr große Freude machen.
Yes, definitiv. Oh, danke. Gut. Werbesendung beendet. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Lutz und Sauer blicken zurück auf Bücher und Feelings. Ich freue mich.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüssle.
Tschüss.